Corona war für uns ein irrer Umsatzbooster. 2021, auch noch 2022 sind wir irre gewachsen. Also wenn man da wirklich auf die Metrik guckt, waren das für uns irre Jahre. Wir haben Leute eingestellt, wir konnten es gar nicht glauben. Ich habe damals noch mit der Firma, haben wir einen Kredit damals extra noch aufgenommen, diesen bekannten Corona-Kredit, weil wir Angst hatten, dass uns das Geld ausgeht. Und siehe da, wir konnten es gar nicht glauben. Wenn, muss es KI sein, wenn man natürlich noch was gründet.
Da führte kein Weg dran vorbei.
Ja, genau, glaub ich nämlich auch, genau.
Und also im Zweifel ja einfach nur, du wirst ja inzwischen ja nur noch gefundet, wenn irgendwo KI mit im Namen steht.
Vollkommen richtig, genau so ist es. Genau. Wenn man sagt, ja, machen wir dann nächstes Jahr, das geht nicht, sondern man muss KI first sein. Genau.
Ja, ja.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich starte immer mit einer steilen These. Und zwar, auf der darfst du einmal rumdenken und mich würde deine Meinung interessieren. Wer einmal gegründet hat, glaubt zu wissen, was Unternehmertum bedeutet.
Ja, okay.
Würdest du sagen, das trifft zu?
Würde ich behaupten, wenn wir da tiefer einsteigen wollen, ich bin ja sozusagen Seriengründer. Und ich glaube halt den gesamten Prozess von wirklich Gründung bis hin zum Exit, da lernt man auf dem Weg wirklich viel und lernt auch viel kennen. Und deswegen würde ich behaupten, das ist schon eigentlich der komplette Cycle von GmbH-Gründung bis GmbH dann Verkauf. Also von daher ist natürlich die Frage, was lag dazwischen und was hat man dort aufgebaut? Aber generell würde ich das eigentlich unterstützen.
Hast du den Eindruck, dass das Thema Unternehmensnachfolger, also das heißt der andere Weg, den du jetzt eigentlich gehst, dass deine vorherigen Gründungen dich da dazu befähigt haben und dich bereit gemacht haben?
100%, genau. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich sagen, generell bin ich, glaube ich, nicht der typische Searcher. Auch nicht so, wie die Amerikaner sich das eigentlich überlegt haben und definiert haben. Hm. Weil ich eben wirklich schon mal zwei Firmen mit aufgebaut habe und verkauft habe. Der normale Searcher ist wahrscheinlich ein Ticken jünger und muss und will noch viel lernen. Dass ich sozusagen jetzt mit Ü40 mich für den Weg entscheide, ist wahrscheinlich nicht normal. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, bei Law Pilots, der letzten Firma, wo ich war, und die wir verkauft haben, können wir vielleicht später noch zu sprechen, bin ich auch ein Stück später dazugekommen. Die Firma gab es schon, ungefähr ein Jahr am Markt, war ein kleines Team, ungefähr 10 plus minus Leute und machte bereits ein bisschen Umsatz, aber war sehr am Anfang. Und es gab einen Geschäftsführer und ich wurde eben Mitgeschäftsführer und habe dann die Firma sozusagen mit aufgebaut innerhalb von dann knapp 6 Jahren, auf knapp 100 Mitarbeiter gebracht und von irgendwie, sagen wir mal, ein paar hunderttausend Euro Umsatz dann auf mehrere Millionen Umsatz beziehungsweise ARR gebracht, also Recurring Revenue. Und ich glaube so ein bisschen, um vielleicht den Transfer dann sozusagen zu dem, was ich jetzt mache, zu sehen, müsste man, glaube ich, sagen, ja, man wird Teil von einer Firma, die es schon am Markt gibt, und entwickelt sie eben weiter in Richtung nach oben. Also nicht unbedingt mehr Leute, das muss man dann natürlich gucken vielleicht, aber auch vor allem eben Stichwort Wachstum. So, und das habe ich eigentlich bewiesen bei Law Pilots und können wir wieder nochmal zu sprechen später. Aber ich glaube, deswegen sind da Parallelen zu dem, was ich jetzt mache. Aber ja, es ist keine Gründung von null.
Mhm. Ja. Gut, das erstmal so ein bisschen so als Einstieg und vielleicht, ich habe so eine kleine Vorstellung vorbereitet und du sagst ganz am Ende, ob ich dich dazu sozusagen treffend vorgestellt habe. Vielleicht kannst du ja gerne ergänzen. Genau. Also, du hast eine spannende Karriere hinter dir, die für viele Gründer wohl das Ziel wäre. Du hast Jurato mitgegründet und verkauft. Du hast Law Pilots als CEO, wie du gerade eben schon erzählt hast, sozusagen entwickelt und groß gemacht und bist dann weitergezogen. Und heute arbeitest du als Business Angel Advisor und ich habe noch was Spannendes über dich gefunden. Du hast mit der Motor Brothers Mongolia eine Motorrad-Abenteueragentur in der Mongolei mitgegründet. Das, darüber müssen wir auf jeden Fall später nochmal, müssen wir darüber ein bisschen was erzählen. Genau. Und jetzt gehst du eigentlich sozusagen in diesen dritten Abschnitt, der eher in das Thema Unternehmensnachfolge geht. Du suchst nach einem mittelständischen Unternehmen und bist sozusagen als der, meiner Meinung nach, dritte Searcher von Tembo Search Partners quasi an Bord gegangen. Daher erstmal willkommen, Philipp von Bülow. Moin moin.
Moin moin, vielen Dank, Tim.
Lass uns tatsächlich einmal vielleicht einstanden. Du hast sozusagen Jurato und Law Pilots. Du kommst sozusagen aus dem ganzen Jura-Kontext. Hol uns mal ganz kurz ab, was du da aufgebaut hast und genau, wo die beiden Unternehmen standen, wie du da konkret mit an den Start gegangen bist.
Genau, also vielleicht mal ganz vorne angefangen, also Betriebswirtschaft studiert, ganz ursprünglich mal in Berlin, direkt nach dem Abitur nach Berlin gegangen und dachte ja, auch irgendwie Handwerkszeug und BWL macht Sinn. Und das machte auch Sinn, aber am Anfang spürte ich das eigentlich nicht und dachte, was soll das alles sein? Später merkte ich dann, dass eigentlich gerade Buchhaltung, Finanzierung und gerade eigentlich diese eher trockenen Themen haben mir irre geholfen. Aber Fortsetzung folgt und dann eigentlich über Umwege habe ich dann einen Master gemacht an der Copenhagen Business School, habe eine Art Stipendium gewonnen und habe noch einen Master gemacht an der bekannten Bocconi-Universität in Mailand. Und da gab es eben tolle Case-Studies, tolle Firmen, die an uns herangetreten sind und gesagt haben, Mensch, wir wollen uns hier irgendwie weiterentwickeln. Und da merke ich das erste Mal in eigentlich diesen Projekten, was eigentlich Unternehmertum bedeutet. Und da hatte ich sozusagen wirklich Blut geleckt und dachte, Mensch, es macht doch Sinn, BWL zu studieren und Management. Und bin dann ungefähr dann über Umwege dann nach Berlin gegangen und oder dann, sagen wir so, dann wieder zurückgekommen eigentlich nach Berlin. Ja? Und das war eben die spannende Zeit, sozusagen Bubble 1.0, und bin bei den Samba-Brüdern mit eingestiegen und war bei Rocket Internet. Und das war natürlich spannend. Viel Geld, viele Leute, tolle Ideen, also ein Inkubator. Und war da aber nicht mit Gründer, sondern war da Teil des Teams und habe ein Unternehmen mit aufgebaut, was Glossybox hieß. So eine Beautybox für Damen, sagen wir mal, und auch junge Damen. Und das fand ich irre spannend. Und dann bin ich da aber raus und habe gesagt, Mensch, ich möchte was Eigenes machen. Und wir guckten uns damals mit einem Freund den Markt an, der Jurist war oder damals noch Jura studierte. Dann hat gesagt, Mensch, ist eigentlich alles digitalisiert. Und da gibt's überall Themen und Projekte, außer eben im Legal-Bereich. Und haben dann den Markt eben ja uns angeschaut, haben gesagt, wir gründen einen Marktplatz für rechtliche Themen, also für Legal Cases, also für ja eben Rechtsfälle. Das heißt also ein bisschen so wie eBay. Das heißt, ein Mandant hat ein Problem, beschreibt das auf der Plattform und bekommt dann Angebot von Anwälten und auch Festpreise. Das war damals so der große Wechsel. Das heißt also, nicht mehr nach Stunden wurde abgerechnet, sondern der Anwalt bot an, gesagt, so kostet einfach 500 Euro, ich helfe dir. Ja. Und dahinter war aber eine sehr schlaue Software mit Videochat, Dokumentenupload, Bezahlsystem. Also sehr revolutionär. Das ist über 10 Jahre her. Das Wort Legal Tech in dem Sinne gab es wirklich nicht. Ja. Und wir haben das dann immer wie genannt, Digitalisierung der Rechtslehre so ungefähr. Und das war wirklich spannend. Und die ersten paar hundert Anwälte zu bekommen war einfach. Die nächsten paar hundert zu bekommen war eher schwer. Da musste man wirklich für kämpfen. Wir hatten aber ein Glück, und zwar ProSiebenSat.1 war sehr früh mit eingestiegen als Investor. Und weil die eben sagten, das passt ja super hier für unsere Gruppe. Und das hat uns einen irren Rückenwind gegeben, um auch weitere Kunden zu gewinnen und eben auch Anwälte. Denn bei so einem Marktplatzsystem sagt man immer, musst du auf beiden Seiten liquide sein. Ja. Also auf der einen Seite brauchst du eben Fälle, auf der anderen Seite brauchst du diejenigen, die Fälle bearbeiten, nämlich die Anwälte. Und wir sind im Laufe der Jahre eben gewachsen, hatten noch weitere Investoren, also klassischer eigentlich Venture Case, also wirklich von null aufgebaut, und viel gelernt, auch Fehler gemacht und so. Damals war ich natürlich auch jung, war gegründet mit 28. Und wirklich auch in vieles so reingestolpert. Also rückblickend muss man sagen, wie blauäugig man da eigentlich auch ist, weil man natürlich vieles auch gar nicht gemacht hat, ne, bis dato. Und also wirklich learning by doing, wie man so sagt. Und ich hoffe, ich greife nicht zu viel nach vorne, aber es war dann so, dass wir das wirklich über 6 Jahre gemacht haben. Und dann ergab sich die Möglichkeit, das wirklich an den größten Konkurrenten anwalt.de verkaufen zu können. Also an einen Strategen, Konkurrenz stimmt nicht ganz. Die hatten immer sozusagen den Fokus auf die Anwälte, also machten Services wirklich für die Anwälte, und wir hatten eigentlich immer mehr diese Mandantenbrille auf. Und die beiden Welten wurden dann ja zusammengebracht, also neue Fälle für die Anwälte, und die Anwälte bekamen ebenso weitere Services angeboten. Und genau, das war so grob mal, was damals passierte.
Wie differenzierst du Jurato zu Law Pilots? Also unterschiedliche Ventures sozusagen dann die nächste, sozusagen aus dem einen raus und dann gehen wir ins nächste rein?
Genau, also vielleicht um das abzuschließen, die Übergabe fand dann statt mit anwalt.de. Die saßen, oder Hauptsitz ist in Nürnberg, hatten aber auch ein Büro in Berlin. Ich bin dann immer zwischen Berlin und Nürnberg gependelt. Teile des Teams wurden mit übernommen. Und dann nach der Übergabe bin ich da rausgegangen und hatte mir verschiedenste Themen angeschaut und bin eigentlich über so durch Zufall über so einen Legal Hackathon, ganz spannend, den wir damals gewonnen hatten, hat mich die ursprünglichen Gründerin von Law Pilots auf der Bühne gesehen und sprach mich an und sagt, Mensch, was machst du jetzt und wäre das nicht was für dich, und wir suchen jemanden, der das hier größer, weiter, schneller denkt. Und so kam ich dann dazu, also auch sozusagen über die Legal Tech Bubble dann eben zu Law Pilots, die kein Venture-finanziertes Unternehmen waren, sondern also wirklich gebootstrapped, das heißt also keine externen Investoren. Und Simone und Katrin, damals zusammen mit Dieter Kerkfeld, die ursprünglichen Gründer, die hatten das gestartet, hatten so einen kleinen Testballon mal hochsteigen lassen und merkten, Mensch, da ist richtig Nachfrage. Und Law Pilots ist ein E-Learning-Anbieter. Das heißt, Law Pilots bietet ja E-Learnings an, also Online-Schulungen im rechtlich regulierten Bereich. Also Datenschutz, IT-Sicherheit, Arbeitsschutz, Compliance, ESG, später auch KI-Themen. Also alles, was rechtlich reguliert ist, das machte Law Pilots oder das macht Law Pilots. Und das fand ich eben wahnsinnig spannend, weil ich unterscheide eigentlich generell auch jetzt bei Tembo in den Themen, die ich mir anschaue, immer zwischen must have und eigentlich nice to have. Ja, also nach dem Motto, brauche ich eigentlich irgendwie die Software oder braucht man das Unternehmen? Oder ist es eigentlich eher sozusagen schön zu haben und man braucht es eigentlich nicht wirklich? Und Law Pilots, muss man sagen, war viele der Themen, fast alle Themen waren also Pflichtthemen. Du musstest Datenschutz schulen, du musstest Arbeitsschutz schulen, du musst Geldwäschethemen schulen. Das heißt, es war also nicht die Frage, ob oder überhaupt, sondern die Frage war nur, für wen entscheidet man sich? Das heißt, unser Produkt war sehr stark, aber vielleicht zu detailliert jetzt, aber generell fand ich dieses Thema einfach so spannend, weil ich gesagt habe, da sehe ich einfach ein Riesenpotenzial. Und vielleicht noch ein Satz so ein bisschen zu dem, wo wir herkamen. Die Idee war eigentlich zu sagen, wir machen das so für die Startups, vielleicht für den Mittelstand als Kunde und also als Kundengruppe, und merkten dann aber schnell im Laufe der Jahre, dass wir eben richtig große Firmen gewonnen haben. Ja, also richtig Aktienunternehmen, Infineon, Beiersdorf, Teile der Deutschen Bahn, Audi, und der größte Gewinner war wirklich Siemens. Also wir haben wirklich Siemens als Kunde gewonnen mit über 300.000 Mitarbeitern, die wir weltweit geschult haben. Und das war für uns einfach so, da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich es jetzt gerade erzähle, ein irrer Boost. Das hätten wir uns nie erhofft und nie gedacht, dass das möglich ist. Und das war für uns der Durchbruch. Also als ich ausgestiegen bin, können wir später zu sprechen, waren wir so auf 1.400 Kunden. Vor allem Dachregionen, aber auch in Europa, und eben vor allem richtig große Tanker auch. Also viel Mittelstand, auch Unternehmen, die man gar nicht kannte oder die man damals noch nicht kannte, und aber eben wirklich auch DAX-Unternehmen. Und das war einfach der Durchbruch. Und dann so ein bisschen so, das ist natürlich dann sales-seitig relativ, oder sagen wir, einfacher, denn wenn du die großen Logos auf der Webseite hast, dann ist gar nicht die Frage, ob Law Pilots oder nicht, sondern dann folgen einfach viele und sagen, Mensch, ja, wenn Siemens dabei ist, dann sind wir auch dabei.
So, ja, also das ist gut an.
Genau, also das mal so grob die Reise dann zu Law Pilots.
Was war deine Entscheidung, da weiterzuziehen? Woher kam das Gefühl, dass da, also es hört sich so an, als wenn du für dich entschieden hast, deine Reise geht da zu Ende, du willst weiterziehen, du brauchst was Neues vielleicht?
Du meinst jetzt bei Law Pilots?
Ja, genau.
Ja, nee, und zwar die Geschichte endete sozusagen anders, und zwar sehr spannend. Wir haben das, ich bin ja eingestiegen 2019, 2018 damals startete Law Pilots, und wir haben das also über 6 Jahre gemacht und sind vor allem irre gewachsen, muss man wirklich sagen. Damals konnten und wollten wir das eigentlich immer nicht so erzählen, aber Corona war für uns ein irrer Umsatzbooster. Warum? Die ganzen Unternehmen saßen eben nicht mehr in den Büros, sondern die Mitarbeiter saßen zu Hause. Homeoffice war was völlig Neues und die Unternehmen waren völlig überfordert und sie mussten schulen. Das heißt, es gab eben nicht mehr dieses, alle jetzt mal in die große Halle und alle werden persönlich vor Ort geschult, sondern eben, es muss online geschult werden. Das heißt, selbst Kunden, die uns absagten früher und haben gesagt, nee, wir schulen lieber persönlich vor Ort, wurden auf einmal unsere Kunden. Das heißt, 2021, auch noch 22 sind wir irre gewachsen. Also wenn man da wirklich auf die Metrik guckt, waren das für uns irre Jahre. Wir haben Leute eingestellt, wir konnten es gar nicht glauben. Ich habe damals noch mit der Firma, haben wir einen Kredit damals extra noch aufgenommen, weil wir Angst hatten, dass wir diesen bekannten Corona-Kredit, weil wir Angst hatten, dass uns das Geld ausgeht. Und siehe da, wir konnten es gar nicht glauben. Also 100% Inbound-Kunden, das heißt Kunden, die sich bei uns gemeldet haben. Und das war eigentlich der Durchbruch. Und wir waren sehr profitabel und überlegten uns damals eigentlich, ja, wie geht's eigentlich weiter? Und hatten die ersten Anfragen auch von Outbound oder Outbound, die uns anfragten. Private Equity Fonds, Strategen, auch Berater, die uns fragten, Mensch, ihr habt ja da einen tollen Job gemacht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Überlegt ihr, die Firma zu verkaufen? Und wir hatten uns damals gar nicht so wirklich damit beschäftigt und fanden es eigentlich fast zu früh, darüber nachzudenken. Und haben dann aber wirklich einen Prozess daraus gemacht, weil wir auch mal gucken wollten, Mensch, was kriegt man eigentlich da draußen? Wie viel sind wir eigentlich wirklich wert? Mhm. Und hatten einen Berater und haben das dann sehr strukturiert gemacht, ging wirklich fast über ein Jahr und haben dann eben schlussendlich an einen Private Equity Fonds nach Berlin, nämlich an Flex Capital, die Firma verkauft. Ja. So war die Journey. Kann ich später nochmal was zu sagen, genau, aber das war sozusagen die Reise und dann, das war 2023 und ich bin dann als Geschäftsführer im September 24 aus der Firma gegangen, Übergabe zum neuen Geschäftsführer. Das war damals auch schon sozusagen so angedacht und bin wirklich komplett raus, also mit all meinen Anteilen und habe wirklich dann Clear Cut gemacht. Und genau, dann wirklich also die Firma verkauft und dann rausgegangen. Und das war eigentlich, also es war sozusagen nicht irgendwie, ich will jetzt was Neues, sondern die Firma wurde verkauft und wir waren nicht mehr die Eigentümer. Und ich kannte ja das Gefühl, es war natürlich ein anderes Gefühl, weil Private Equity ist dann natürlich schon anders als ein Stratege. Das war auch nochmal interessant eigentlich zu sehen. Auch interessant zu sehen, wie die in die Prozesse gegangen sind, ganz anders als wir. Also wir hatten zum Teil Themen irgendwie für viele Jahre so gemacht und Flex schaute sich vor allem die Themen nochmal im Detail an und sagte, naja, hier könnten wir dies, hier könnten wir das. Also haben nochmal sehr viele Themen hinterfragt. Hm. Das war für mich persönlich nochmal, waren das sehr spannende anderthalb Jahre, zusammen mit Flex sozusagen nochmal auf die Themen zu gucken und mit einem Fonds aktiv zusammenzuarbeiten und dann die Übergabe zu machen. Und auch mit einem guten Gefühl und dann wirklich rauszugehen. Und das war dann September und durch ein bisschen so Fügung und Glück, also das können wir später auch nochmal besprechen, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich kann und ich weiß auch, zu was ich fähig bin. Ich habe, glaube ich, meine Grenzen auch nochmal neu kennengelernt, auch in dem Prozess. Aber es gehört auch Glück dazu. Wir waren irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es hat alles gepasst. Und genauso bei mir privat. Ich habe dann in 24 geheiratet. In 25 dann sind wir Eltern geworden, das erste Kind.
Ja, okay.
Sind dann nach Hamburg gezogen, weil wir gesagt haben, Berlin-Mitte jetzt hier ein Kind aufzuziehen. Und wir wollten immer Richtung Hamburg mehr, Richtung Heimat. Ich bin ursprünglich Holsteiner, komme aus der Nähe von Kiel. Mhm. So, und wir wollten irgendwie Richtung Heimat mehr und das war die absolut richtige Entscheidung und haben wirklich dann über ein Jahr sozusagen Babypause gemacht, meine Frau und ich, haben uns ums Kind gekümmert und das aufgezogen und sind viel gereist auch in dem Jahr mit Kind, das ging also auch und das war sozusagen so mal ganz grob, waren das so die letzten Jahre, genau. Mhm.
Jetzt könnte man ja aus der Startup-Szene denken, ihr habt sozusagen da in den entsprechenden PE, Venture Capital Fonds, was ist es? Die Flex würde ich irgendwo...
Ist ein PE, genau.
Schon eher im
ist ein Small Cap PE.
Small Cap PE, genau. Könnte man ja sagen, eigentlich musst du nicht weiterarbeiten. Würde man jetzt als Hypothese mal so in den Raum stellen.
Genau, und es ist natürlich, wie man so schön sagt, das macht was mit einem. Das ist natürlich, und vielleicht nochmal auch der Vergleich zum Venture. Es gibt natürlich, finde ich, so im Venture-Bereich, wo man sagt, ja, Finanzierungsrunde gemacht, die Firma ist X Millionen wert und meine Anteile sind jetzt Y Millionen wert und so. Und da denke ich halt immer, und das habe ich früher als junger Mensch eigentlich auch immer gedacht und dachte, ja, ja, klar. Aber man muss sich immer überlegen, wer kauft da draußen eigentlich deine Anteile? Also das ist natürlich ein Thema. Und es gibt viele, viele Geschichten, wo Venture-gebackte Firmen wirklich mit einer hohen Valuation, also hohen Firmenbewertung, dann, weiß ich nicht, auf einmal irgendwie pleite ging oder es nicht geschafft haben oder nicht die Firma verkauft haben. Und deswegen bin ich eigentlich stolz zu sagen, wir haben die Firma für viel Geld verkauft. Und da ist also wirklich jemand, der dir Geld gibt für deinen Anteil. Also das mal vielleicht sozusagen vorab. Und klar, das verändert einen natürlich. Auf einmal hat man viel Geld und überlegt sich, ich bin 40 geworden in dem Jahr auch noch. Das macht natürlich was mit einem. 40, geheiratet, Kind bekommen und sozusagen man muss sich eigentlich keine Sorgen mehr machen, was man morgen macht. Und viel in dem Jahr auch nachgedacht auf unseren Reisen. Wir waren viel in Europa unterwegs, also Italien und Spanien, waren mal in Irland und so. Also wir haben tolle Reisen gemacht mit der Kleinen, das ging super. Kann ich immer nur empfehlen auch, man muss dann mutig sein. Es gibt ein paar Tipps für kleine Babys im Flugzeug, wenn man die einhält, dann geht das gut. Und genau, aber das war wirklich die Frage, was macht man jetzt? Und sozusagen mit 40 zu sagen, jetzt Füße hoch und sozusagen ich verwalte jetzt mein Geld, hielt ich einfach für zu früh. Und ich habe ehrlich gesagt eine Zahl im Kopf, die sage ich jetzt hier nicht, aber ich will bis 50, will ich eigentlich was erreicht haben, da bin ich noch nicht.
Bin noch mal 7 auf dem Weg. Oder 8-stellig?
Das wäre...
9-stellig?
das wäre dann 8-stellig, glaube ich.
Okay.
Genau, sozusagen, da bin ich nicht. Und das ist aber so eine Zahl, die ich mir irgendwann mal sozusagen imaginär irgendwie irgendwo hingeschrieben habe. Und die Frage ist aber unabhängig davon, also ist auch so ein zwinkernden Auge gemeint gerade, aber die Frage ist so ein bisschen, was will man halt machen bis 50? Und ich kenne viele Beispiele auch, wo Unternehmer wirklich gearbeitet haben, bis sie wirklich, ja, so ungefähr umkippen, 70, 80, immer noch da sitzen. Und ich habe mir einfach selber gesagt, das möchte ich nicht sein. So, ich möchte das Leben auch genießen und möchte arbeiten und ich bin Workaholic und ich bin organisiert und ich weiß, was ich kann. Und habe eben viel in einem Jahr überlegt, was will man eigentlich machen? So, was will man wirklich? Habe eben überlegt, gründest du jetzt eben nochmal was? Also will man wirklich nochmal ein Startup gründen? Und ich hatte zwei Themen auf dem Tisch. Auch was hier in Norddeutschland und habe überlegt, mache ich das? Zwei völlig unterschiedliche Ideen. Das eine oder beides KI-Themen natürlich. Können wir auch später drüber sprechen, aber ich sehe sozusagen, wenn muss es KI sein, wenn man natürlich noch was gründet.
Da führte kein Weg dran vorbei.
Genau, glaub ich nämlich auch. Genau.
Und also im Zweifel ja einfach nur, du wirst ja inzwischen ja nur noch gefundet, wenn irgendwo KI mit im Namen steht.
Vollkommen richtig, genau so ist es. Genau. Wenn man sagt, ja, machen wir dann nächstes Jahr, das geht nicht, sondern man muss KI first sein, genau.
Ja, ja.
Und genau, mir angeschaut und überlegt und dachte, tja, jetzt mit kleiner Familie bei eigentlich null anfangen. Natürlich mit finanziellem Puffer in dem Sinne.
Ich wollte gerade sagen, also ganz bei null fängst du ja jetzt auch nicht an.
Genau.
Aber du könntest ja jetzt quasi aus der Tasche irgendwie so die ersten Targets ja auch irgendwie finanzieren.
Genau. Aber ich habe dann gesagt, wirklich gründen von null und war mir bei den beiden Themen auch nicht 100% sicher und habe dann gesagt, was gibt es eigentlich? Und bin dann über Umwege, über einen befreundeten Anwalt auf eigentlich diese Search Fund Thematik ETA gestoßen und kannte es wirklich nicht. Ich hatte das mal grob gehört und man muss ja sagen, in Deutschland, weißt du besser als ich, gibt es das erst seit, sagen wir mal, 2, 3 Jahren so wirklich aktiv. Und bevor man jetzt sozusagen jetzt hier, wir beide bei Null da nochmal anfangen, darüber zu sprechen, aber dieses Thema eben, die Babyboomer, die eben jetzt alle 50, 60 plus sind, die eben sagen, ich suche Nachfolger, ist einfach ein Riesenthema und es hat sich eben in Deutschland eigentlich eine komplett neue Asset-Klasse, wie man so sagt, eigentlich ergeben, die völlig neu ist. Und ich glaube auch, das Timing ist absolut richtig, für mich auch in diesem Jahr da zu starten. Ich finde das Thema eben spannend, weil ich mir überlegt habe, was kann ich gut? Und ich bin, glaube ich, wirklich gut in dem, was ich auch bei Law Pilots gemacht habe, eine Firma von sozusagen einem Level aufs nächste heben. Das kann ich und das traue ich mir zu. Da habe ich viele Learnings und jemand hat mal zu mir gesagt, ich weiß selber, ich bin ein guter Verkäufer, das macht mir Spaß und wirklich, wenn ich für ein Produkt brenne, dann kann ich das und will ich das sozusagen 24 Stunden eigentlich irgendwie verkaufen, größer machen, schneller machen, weiter in die Welt tragen. Und deswegen glaube ich, ist einfach diese Search Fund Idee für mich absolut richtig zu sagen, es gibt ein Unternehmen, das ist profitabel, das ist in der und der Größe und das kann man auf die nächsten, nicht das nächste Level, sondern vielleicht sogar mehrere Level heben im Laufe der Jahre.
Ja. Jetzt gibt es ja, also wir sind schon so ein bisschen in das ganze ETA-Thema sozusagen eingestiegen, was ja irgendwie total spannend ist. Denn meine persönliche Reise ist so ein bisschen ähnlich. Also ich bin im Prinzip über das Unternehmensnachfolge auf Deutsch oder ETA auch erst sozusagen nach dem Exit oder nach so einer Reflexionsjahr irgendwie gekommen und für mich auch so ein bisschen entschieden, macht es jetzt eigentlich Sinn, ins nächste Startup zu gehen? Oder was gibt es denn in ähnliches Alter für Unternehmensformen, die vielleicht auch ein bisschen sicherer sind, ein bisschen stabiler, ein bisschen, wo ich nicht irgendwie mit einem relativ hohen Risiko gehe, ob das Ding fliegt oder nicht. So. Und daher war das so ein bisschen auch für mich der Anknüpfungspunkt. Wie bist du dann vorgegangen, dass du gesagt hast, okay, es gibt ja jetzt verschiedene Modelle. Du kannst also in deinem Fall erfolgreicher Exit, also nochmal herzlichen Glückwunsch. Du hast ja eigentlich alle Ressourcen, um das Self-Funded zu machen. Also kannst du anfangen, dir einen kleinen Schädlingsbekämpferbetrieb irgendwie kaufen oder eine Imbissbude oder who knows, ja. Dann gibt es ja irgendwie nochmal so ein bisschen das Modell, was Tembo sozusagen anbelangt und der klassische Search Fund mit ich suche mir nochmal mein Investorengremium zusammen.
Genau.
Wie bist du vorgegangen, dass du jetzt bei Tembo dann gelandet bist?
Genau. Und
also, warum Tembo?
Genau, also ich bin jemand, ich lese auch gerne was, aber ich muss mit Leuten sprechen. Und ich habe in der Zeit, im letzten Jahr, mich viel damit beschäftigt, habe mit Searchern gesprochen, mit erfolgreichen Searchern, also die was gefunden haben, auch mit Searchern, die nichts gefunden haben, habe mit verschiedensten Konstrukten eben gesprochen. In ganz Deutschland gibt's ja einige. Und auch mit eben Search von Investoren und. Also total, ich habe wirklich irre viele Gespräche geführt. Jedes Gespräch, muss ich wirklich sagen, hat mich weitergebracht. Wirklich auch zu verstehen, was ist die Motivation, warum hat der eine dies gemacht, der andere das. Und das hat mich eigentlich, nach jedem Gespräch hat mich das mehr bestätigt. Und ich dachte, Mensch, das macht wirklich Sinn. Und ich bin aber, muss man sagen, ein Teamplayer. Klar, ich hätte mich jetzt hier irgendwie bei uns ins Büro setzen können, mir so ein kleines Homeoffice-Büro, und hätte jetzt von hier starten können, sozusagen selber und hätte sagen können, ich finanziere mich jetzt hier selber für 24 Monate und ich guck mal und kann vielleicht auch schon mal was Kleines kaufen und so. Ich habe aber eine andere Denke. Ich bin einfach jemand, der denkt, Geschwindigkeit ist super wichtig. Also dieses so up to speed kommen, also wirklich Vollgas, ist total mein Thema. Und ich habe da so ein, ja nicht einen Artikel, aber ich hatte einen ganz guten Post vor 2 Wochen bei LinkedIn, kann man vielleicht auch lesen, wo ich das nochmal beschreibe, warum dann eigentlich Tembo. Und das ist eben genau das Thema, und zwar Geschwindigkeit. Und so, ich bin jetzt gestartet Mitte März bei Tembo. Und genau, vielleicht Fortsetzung folgt, aber warum dann Tembo? Weil ich einfach gesagt habe, die Jungs sitzen in Hamburg, Benedikt von Hatzfeld und Christian Gieger, super Typen, das sind die Partner und Gründer von Tembo, die eben auch schon ja 2 Searcher erfolgreich sozusagen jetzt zum Unternehmen, also zum Kauf mitbegleitet haben, und das machte total Sinn. Also man muss sich überlegen, du arbeitest eben dann mit diesen Gentlemen auch die nächsten Jahre wirklich aktiv und täglich zusammen. Mhm. Und es war einfach ein super Fit. Also die ersten Gespräche, super entspannt, auch mal schnell abends irgendwie WhatsApp-Call und so, also gar nicht groß mit Meeting. Also wirklich, man merkte so, man sprach dieselbe Sprache und hatte dieselben Ambitionen. Und ich hatte mich, glaube ich, so ein bisschen in die beiden verliebt und die beiden auch in mich, da die gesagt haben, selten so einen erfolgreichen Gründer eigentlich hier bei uns sozusagen auf dem Tisch gehabt. Und mit so einer Historie, und das fand ich natürlich spannend zu sagen, also wirklich viel schon in den letzten 10, 15 Jahren einfach gesehen, und deswegen haben wir, glaube ich, so ein bisschen um uns selber, oder ich habe sozusagen dafür gekämpft, dort anzufangen, und andersrum auch, haben sie, glaube ich, um mich auch gekämpft. Und
ein das gegenseitiges umeinander genau. herumtanzen, ja. Das stelle ich mir das als Bild vor.
Genau, ja, hin und her und am Ende dann auch, ne, ist dann immer auch die Details und Verträge und so weiter, aber es machte, hat auch Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, 15. März, let's go, und haben dann angefangen. Und dieses Setup eben, sagen wir mal, dieser Accelerator, so wie man ja das Tempomodell nennt, und es gibt auch noch andere in Deutschland, macht total Sinn für mich. Warum? Du musst dir vorstellen, ich komme ja aus dieser, habe ich vorhin erzählt, da schließt sich der Kreis, dieser Rocket-Internet-Welt. Und das ist auch Geschwindigkeit, und du kriegst die Tools an die Hand. Also Timo hat in den ersten paar Tagen gesagt, hier sind die verschiedenen Tools, also von CRM, Kontakten, von verschiedenen Screening-Tools, nutzen wir auch KI-gestützte Tools. Und er hat gesagt, hier ist sozusagen, hier ist dein Werkzeug, gib Gas. So, und haben mir Tipps gegeben, und ich habe sofort angefangen, M&A-Berater anzuschreiben, hatte erste Calls, habe mir viel angeschaut, kriegte die ersten Teaser, kriegte die ersten auch EMs, also sozusagen Investment-Memorandums, größere Dokumente schon, wo man mit tieferen Einblicken, hatte die ersten Gespräche mit wirklich Unternehmern bereits, die bereit oder Interesse haben zu verkaufen. Also es ging so irre schnell los, dass ich selber gar nicht glauben konnte. Und das gefiel mir irre gut. Und das gefällt mir nach wie vor wahnsinnig gut, diese Geschwindigkeit. Also dieses wirklich zu sagen, man muss eben so ein bisschen bei mir speziell sagen, ich gucke mir vor allem Norddeutschland an.
Lass mal da tatsächlich rein. Genau. So Fokus. Was, ja. Wonach suchst du? Was ist das so Profil? Welche Größenordnung? Du sagst schon irgendwie Norddeutschland. Das hat wahrscheinlich auch eben dazu, du wohnst jetzt wieder zurück in Hamburg. Du willst wahrscheinlich jetzt nicht, die schöne Stadt. Ich bin ja auch Hamburger. Nicht wieder direkt verlassen. Daher, wonach guckst du gerade?
Genau, das stimmt, denn das muss man vielleicht sagen, der normale Searcher sucht eigentlich relativ industrieagnostisch, also der guckt sich alles an, und der guckt sich, sage ich mal, auch mindestens die Dachregion an. Also wenn nicht Deutschland, dann sogar Dachregion, und sagt, ich bin sozusagen ungebunden, entspannt, ich kann morgen nach Wuppertal, München oder Berlin ziehen, und ist auch egal eigentlich, was für ein Bereich. Und ich bin eben so ein bisschen speziell, ich gucke mir eben genau wie du sagst Norddeutschland an, das heißt also Hamburg und Umgebung, dazu würde ich auch Bremen zählen, dazu würde ich auch Kiel zählen, dazu würde ich vielleicht auch noch Hannover zählen, also alles, was hier so im eine Stunde Umgebung ist, so im weitesten, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, genau, Suchfokus schaue ich mir eben an, wir sagen so ein bisschen, also B2B-Fokus, ja, und irgendwie auch reguliert, rechtlich, Zertifizierungsthemen, also auch wieder diese Welt, aus der ich komme. Das heißt, es kann auch was im Compliance sein. Ich gucke mir ein bisschen IT-Security an, Datenschutz, Arbeitsschutz, also ein bisschen eigentlich die Welt, aus der ich komme, auch von LawPilots. Weil ich eben auch da wieder unterscheide, dieses so, ja, ist das eigentlich nice to have oder need to have? Und dieses need to have ist natürlich spannender. Ja. Da geht es auch um Labortechnik, Messtechnik, also alles, was eben wirklich gemacht werden muss, vielleicht irgendwelche Normen. Und siehe da, wenn man den Blick so ein bisschen öffnet, sieht man auch Bereiche, die man vorher gar nicht so auf der Platte hatte. Also wirklich auch Bereiche, auch im Maritimbereich und so, die ich vorher gar nicht so gesehen hatte. Also auch interessant, auch Hardware-Themen. Es muss also nicht nur Software sein, auch in der Kombi, also in der Kombination von Hardware, Software. Ich bin also nicht der typische Searcher, der irgendwie Interesse hatte, auch einen Handwerksbetrieb zu kaufen. So, das bin nicht ich, da habe ich auch zu wenig Ahnung. Ich glaube, ja, das würde ich wahrscheinlich hinbekommen, da kann man sich wahrscheinlich auch reinfuchsen. Aber das ist einfach auch wieder da, Geschwindigkeit in Unternehmen zu gehen und sagen, so, ich kenne das seit 10 Jahren und ich kann sofort Gas geben. Davon halte ich eben sehr viel mehr. Und genau, das ist so der Suchfokus. Und Tempo, weil du gefragt hast, wir gucken uns Unternehmen an zwischen 1 und 7 Millionen EBITDA. Das ist da, wo wir sozusagen, was wir uns anschauen. Von der Bewertung eben dann von bis, kommt natürlich darauf an, welcher Bereich, was für ein Multiplikator. Software hat in dem Sinne natürlich dann einen höheren Multiple als vielleicht jemand, der irgendwie mehr in der Industrie ist. Das sieht man auch. Und das ist eben für mich unfassbar spannend. Also ich saß ja sozusagen oft auf der anderen Seite, als sozusagen ja Verkäufer, und jetzt bin ich aber auf der anderen Seite der Käufer und sehe, glaube ich, habe einen guten Blick für die Unternehmer, die am Tisch sitzen, und sehe mich da selber sitzen, so retrospektive, und sage dann, naja, ich weiß schon, warum der das und das jetzt so erzählt und ich kann mir vorstellen, was die eigentlich auch für Themen haben und. Also es ist irre spannend und ich glaube, das ist für mich ein großer Gewinn, so in dem
Sinne. Max, anonymisiert natürlich, weil du hast sozusagen natürlich gewisse Sachen nicht öffentlich machen, aber dennoch, was ist dir über den Weg gelaufen? Was ist da irgendwie so ein spannender Use Case, der dir über den Weg gelaufen ist, wo du sagtest, spannende Branche, spannende Industrie, Größenordnung.
Genau, also sagen wir mal so, die ersten Sachen, die ich mir jetzt in den ersten paar Wochen angeguckt habe, waren eher Software-Themen, ja, Software, aber auch immer mit so einem kleinen Thema vielleicht Services, sage ich mal im weitesten, also nicht reine Software. Und das ist eben interessant zu sehen, woher kommen die, wie haben die sich entwickelt und wo gehen die eigentlich hin? Und klar, aus der Welt, aus der ich komme, sozusagen historisch aus den letzten Jahren, ist eben wiederkehrender Umsatz, also Recurring Revenue. Und das erlebst du im Mittelstand, sagen wir mal, relativ wenig. Also das heißt, die haben dann Projekte, ne, wo die sagen, dass das Projekt ist abgeschlossen, das war dann ein toller Umsatz für das Jahr, aber dass der Umsatz so nochmal nächstes Jahr kommt, ist nicht gegeben. Das heißt, ich gucke eben vor allem drauf, ist das wiederkehrender Umsatz oder kann man das dahin drehen? Weil das ist super spannend. Dieses Annual Recurring Revenue, also ARR, das haben wir selber dann vor allem in den letzten Jahren dann auch mit Flex nochmal intensiver auch nochmal gelernt, ist eben eine wahnsinnig starke Größe, weil du Stand heute sagen kannst, was du für einen Umsatz im nächsten Jahr hast. Und das ist eben wahnsinnig stark. Und wenn du sagst, gut, du hast ein bisschen Churn, das heißt, du verlierst ein paar Kunden, kannst du trotzdem sagen, was du eigentlich in den nächsten Jahren an Umsätzen hast. Das ist von der Planbarkeit wahnsinnig stark. Umsatz ist eben heftig, weil du kannst sagen, dieses Jahr habe ich 5 Millionen gemacht, nächstes Jahr machst du aber vielleicht nur 3. So aus irgendwelchen Gründen. Ne? Und das ist schon deswegen dieses Annual Recurring, darauf gucke ich. Also ist das irgendwie wiederkehrender Umsatz und gucke eben auch an, oder kann man es eben dahin drehen und gucke mir eben auch an und sagen, was ist das wirklich an Dienstleistung, was ist das an Software? Und natürlich, und das finde ich eigentlich besonders herausfordernd, ist das Thema KI. Im Mittelstand natürlich auch angekommen und die Frage ist da, also das muss ich sagen, ist eigentlich immer das Erste, was in meinem Kopf passiert, wenn ich einen Teaser mir angucke vom Unternehmen, also jemand, der verkaufen möchte, gucke ich mir an, ist das eigentlich ein großes, sozusagen, also ist KI ein großer Treiber für die in den nächsten Jahren, also positiv gesprochen, oder ist das eigentlich wahnsinnig gefährlich für die und die überleben eigentlich die nächsten 2-3 Jahre nicht mit dem Thema,
Magst du mal ein Beispiel nennen?
Naja, also Stichwort Software. Die machen vielleicht, haben irgendwas gebaut, was über viele Jahre, was nur die so konnten und gemacht haben. Und jetzt, sagen wir mal, mit Claude und Co. kann man das eigentlich super schnell nachbauen. Ja, das heißt, da sitzt jemand alleine, baut sich selber irgendwie eine kleine KI-Mannschaft so ungefähr virtuell und baut es nach und macht Ähnliches. Oder sagen wir mal, ein Claude, ChatGPT oder Co. bieten das irgendwie selber an. So, ich glaube, das sind so die Themen, weil das muss man wirklich sagen, wenn man sich die großen Player da draußen anguckt, hat sich Folgendes geändert. Früher war es so, dass diese großen eigentlich auch Vorbilder, die Amerikaner, haben eigentlich gesagt, wir kommen nicht nach Deutschland, denn diese Nische können wir eigentlich gar nicht und wollen wir nicht besetzen. Das hat sich aber eben geändert durch KI. Mittlerweile können sie es selber machen, wer anders kann es machen. Das heißt, es ist eine große Riesenchance für den Mittelstand, aber es ist auf der anderen Seite vielleicht bei einigen Modellen auch, wie gesagt, eine Riesengefahr. Und wenn du natürlich ein Unternehmen bist, was überhaupt nicht digital ist, als Beispiel so kann man vielleicht sagen, so wie Berufsbekleidung, so als Beispiel, was auch ein Arbeitsschutzthema ist. Die brauchen den Helm, die brauchen die Schuhe, so als Beispiel. Das ist kein Thema, was morgen digitalisiert werden kann. Mhm. So, nur als Beispiel. Das genau. Ist ein bisschen weiter ferne von dem, was ich mir angucke, aber es fällt in meinen Bereich auf.
Hast du den Eindruck, die haben das Thema KI soweit, also wirklich verschlafen? Was würdest du sagen, überwiegend?
Unterschiedlich, glaube ich. Aber es ist natürlich, du musst dir vorstellen, da sitzen natürlich gerade im Mittelstand Unternehmen, sitzen irgendwo mit Mitarbeitern, das war eigentlich mein Punkt, die arbeiten da seit 20, 30 Jahren vielleicht, seit 10 plus Jahren und da sind Prozesse, die sind so schon seit vielen Jahren, aber jetzt zu sagen, es gibt jetzt KI, wir machen alles anders und du gehst da eigentlich so ein bisschen mit der Brechstange rein oder die Unternehmen selber, ja, das ist natürlich, du musst vorsichtig sein und musst, glaube ich, auch so eine Workforce, also muss Mitarbeiter haben, die das auch mitgehen wollen. Ich glaube, das ist immer ein Thema. Und deswegen ist es, glaube ich, also verschlafen würde ich nicht sagen, aber es ist eine große Herausforderung. Ja, und Ich hatte einen Podcast gehört, da ging es um Jeff Bezos, der von Amazon, der jetzt die ganzen eigentlich Zulieferer in Amerika eigentlich zusammenkauft, also wirklich Private Equity-artig, und die Leute da eigentlich mehr oder weniger gehen lässt und das komplett durch KI ersetzt. So, und das kannst du in Amerika machen. Das kannst du natürlich in Deutschland einfach so mit Betriebsrat und Co. ginge das überhaupt nicht. Also da gibt's viele Mechanismen hier, was ich auch richtig finde, die sozusagen das nicht zulassen. Und deswegen ist, glaube ich, so der typische sozusagen Change Management, wenn man so will, hier in Deutschland, dass du einfach wirklich morgen sagst, ich will mal jetzt 100% KI, das geht gar nicht. Das heißt, es ist ein Prozess, aber es ist eben auch eine große Chance. Für den Mittelstand,
genau. Ja. Du hast gesagt, sozusagen, du guckst mit der KI-Brille drauf, du guckst ein bisschen irgendwie, ist das so aus dem Softwarebereich, das sind sozusagen so ein bisschen Dinge. Hast du noch weitere Parameter, die dir im Suchprozess jetzt irgendwie helfen? Also Norddeutschland, ungefähr Größe, Mitarbeiter, Disruptionspotenzial, was kommt da noch sozusagen so alles in deine Bewertung mit rein?
Genau, und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil du gesagt hast, warum Tembo? Ich sehe halt mit Tembo, die wirklich ein sehr starkes Netzwerk auch mit ihren Investoren haben, ist eben auch Geschwindigkeit und auch Größe. Das heißt, hier zu sagen, man kauft eine Firma, die schon sehr profitabel ist, die man aber noch profitabler drehen kann, und dementsprechend natürlich auch schon per Definition beim Kauf höhere Bewertung hat, ist aber, glaube ich, eine Riesenchance. Also eben jetzt eine kleine Firma zu kaufen, wie das klassische so Buy and Build, ich kaufe viele kleine Firmen und baue die zusammen in eine Gruppe. Das finde ich von der Idee her sinnvoll. Bei Tembo sagen wir aber, es muss ein Kernunternehmen geben, was wirklich stark und gesund da steht. Und dann kannst du vielleicht kleine weitere Add-ons dazu kaufen. Ja, da hilft mir Tembo auch dann im Laufe der Jahre dabei, eben das zu organisieren, auch mit der Finanzierung. Aber eben erstmal ein Kernunternehmen zu haben. So, das heißt also von der Größe her, und das war auch wirklich mein Moment zu sagen, da sitzen Profis und die sind bereit mit dir wirklich auch was Großes zu kaufen. Und das finde ich eigentlich stark, weil du kennst wahrscheinlich als Experte in dem Bereich die Zahlen noch besser, aber ich glaube, so eine durchschnittliche Größe ist irgendwie sozusagen im ETA, also im Search Fund, ist irgendwas zwischen 300.000 und 500.000 €. Also wirklich kleine Unternehmen.
Absolut,
und wir gucken uns halt eben wirklich größer an, sind dementsprechend auch eben mit Small Cap PEs sozusagen im Pitch. Das heißt, die finden das auch schon interessant. Mhm. Auf der anderen Seite die kleinen, vielleicht Searcher und Search Funds, für die wäre das dann schon wieder zu groß. Also ich glaube, wir sind da im super Spot. Und genau das schaue ich mir an. Und ich glaube eben, das sage ich immer, das merke ich auch, der normale Searcher, also so der Standard-Searcher, der guckt sich am Tag unfassbar viele Teaser an. In allen Themen, in allen Industriebereichen und, weil für den ist alles interessant. Und mir hilft das eigentlich, ich kriege am Tag auch relativ viel und sag, zu klein, nicht mein Bereich, nicht Norddeutschland, und sortiere halt wirklich brutal aus. Das macht meinen Tag total angenehm. Ich bin so ein bisschen, also pedantisch würde man böse sagen, aber ich bin sozusagen genau und will dann auch sozusagen den Backlog, wie man so sagt, in den E-Mails will ich auch sozusagen sauber halten und sag dann, okay, raus und will dann, schreibt dann auch vielen Dank, nichts für mich, oder sagt, haben Sie nicht was in dem Bereich und so. Also das heißt, das hilft mir total, den Tag gut zu strukturieren. Und ich glaube, das haben andere Searcher, die gucken sich wirklich viel an, fuchsen sich in Themen rein. Das mache ich gar nicht, sondern ich gucke mir wirklich diese Bereiche an hab ja so ein bisschen was erzählt. Also ich und vielleicht ein Beispiel, ich hatte mir etwas angeguckt, auch so ein bisschen intensiver. Das war eine, kann man euch erzählen, eine etwas komplexere Struktur mit Zukäufen, schon große Gruppe eigentlich, die da zum Verkauf stand oder steht. Und da haben wir uns dann rausgezogen, weil einfach zu komplex. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, wenn man guckt und eigentlich nach ein, zwei Meetings nicht versteht, wo sind die Assets so, wo ist eigentlich, wo ist das Gold? Und wenn man das nicht sieht, muss man auch zurück, muss man raus und muss sagen, das ist uns zu, wir verlieren hier zu viel Zeit. Also ich glaube, man muss relativ schnell gucken, ist das dein Thema? Kannst du dich dafür begeistern? Hast du eine Idee, wie man das größer bauen kann? Und in diesem Sparring mit Christian und Bene und Noah, auch Mitarbeiter von Tempo, im Sparring macht es total Sinn, weil die alle immer einen guten Blick auf die Themen haben. Ich zeige denen relativ früh auch immer die Teaser und sage, Mensch, was haltet ihr davon? Die sagen, ah, finden wir super oder boah, nee, haben wir uns mal angeguckt, komplex oder. Und genau, also das heißt so, das versuche ich relativ schnell dann auch sozusagen, wie man sagt, so eine kleine Due Diligence für, also durch ersten Blick und sagen so,
ja, der das Bierdeckel.
Genau, macht eigentlich keinen Sinn, wir gehen da raus. Also wir führen die Gespräche nicht weiter.
Genau. Jetzt ist es ja so, das könnte man ja sagen, ist ja fast ein Privileg, so viel wie auch zur Seite zu legen zu können. Ne? Also weil im Prinzip mit Tempo diese Struktur, die ja quasi ganz viel Fundament gibt. Und ich fand das relativ bezeichnend, die Geschichte auch von Benedikt, der sagte, naja, warum bauen wir denn sozusagen das, ne, dieses, ich suche ein Unternehmen, dann habe ich diese Kompetenz aufgebaut und dann muss ich sie sozusagen, die Kompetenz, die ich aufgebaut habe, zur Seite legen und dann bin ich jetzt plötzlich in einer anderen Disziplin. Also warum können wir sozusagen diese Grundlagen mit Tempo, die er da gebaut hat, nicht auch sozusagen mehreren Searchern zur Verfügung stellen und können sozusagen, man könnte sagen, ein bisschen Arbeitsteilung machen, die einfach hilft, dass wir in einen repetitiven Prozess eigentlich kommen, was ja quasi dann auch die Qualität der Deals eigentlich ja Schritt für Schritt immer weiter hebt.
Genau, und ich glaube auch die beiden oder Tempo generell hat viel gelernt in den letzten Jahren auch, glaube ich. Die haben viele Bewerbungen auch, hatte glaube ich Benedikt auch, kann man auf die Folge verweisen, der auch hier schon mit bei dir im Podcast war, der erzählt hat, dass er viele Bewerbungen auch hat von Searchern und die sieht man, wie heiß das Thema ist, die sortieren viel aus. Weil sie eben sagen, wir wollen eben auch mit erfahrenen Gründern arbeiten. Das ist eben auch der Unterschied zu Amerika, wo du einfach jünger auch bist und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast. Ja. Und eher von der Uni kommst, vom MBA. Und ich glaube eben auch genau, dass man da sagt, man hat jemanden, der guckt sich diesen Bereich an und das fanden die eben super und sagen, der geht eigentlich in eine Nische in dem Sinne. Aber auch anders, das hat er glaube ich bei dir auch erzählt, dass man eben sich auch dass sie auch Themen vorgestellt bekommen und sagen, ah ja, wir haben aktuell niemanden, aber wir kennen jemanden, für den wäre das Thema spannend und den wirklich dann auf das Thema setzen. Und ich glaube, also jetzt auch schon, die schicken mir auch interessante Leads und es geht in beide Richtungen. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen, aber diese Professionalität in wirklich Geschwindigkeit aufbauen und relativ schnell auch einen Haken rein. Das merke ich, wie schnell die Jungs sind. Also die gucken sich Themen an und das haben die einfach schon mal zwei, drei Mal gesehen und sagen, nee, komm, raus, machen wir nicht. Ja. Oder sagen, super, was für eine starke Firma und so, da befruchten wir uns total gegenseitig.
Jetzt piekse ich ein bisschen rein, weil ich verstehen will, wie der Deal zwischen dir und Tempo ist. Ihr kauft jetzt ein Unternehmen, ja, du hast ja quasi, das hat der Benedikt auch erzählt, es gibt den Deal sozusagen, du kommst mit rein, es gibt ein Jahresgehalt, der Teil ist sozusagen, ne, du musst ja nicht noch irgendwelche Investoren suchen, sondern sozusagen das dein Lohn ist gesichert. Auch wenn der, wie wir erfahren haben, sozusagen noch nicht mal notwendig ist. Aber jetzt kauft ihr zusammen dieses Unternehmen. Wie sieht der Captable danach aus?
Genau, wir wollen den eben wirklich sehr clean halten. Generell ist es so, kann man sich vorstellen, es ist eigentlich mehr oder weniger ein 70-20-10 Split. Das heißt, ich bekomme erstmal als Searcher 20%, Tempo hat 10 und 70% sind Investoren. Grob mal. Ja. Wenn man natürlich sich dann Target anschaut und dann wirklich sich den Deal wirklich dann anschaut, muss man sich überlegen, wie strukturiert man den eben, braucht man vielleicht wirklich so viele externe Investoren und. Also das lässt man so ein bisschen eigentlich offen, aber so ist grob die Struktur. Und ich meine, da muss man sich eben überlegen und auch sozusagen Werbung nicht nur für Tempo, sondern generell für das Thema. Man bekommt eigentlich mehr oder weniger nicht umsonst, sondern nur, die wollen auch, dass man ein bisschen ins Risiko geht, aber man bekommt 20% eines profitablen Unternehmens. Nee. Es ist natürlich dieses Rückwärtsvesting, das heißt, man muss eben Ziele erreichen, man muss so und so lange dabei bleiben. Und bei Closing kriegt man eben auch schon mal was. Und das finde ich auch in Ordnung, soll ja auch eine Motivation sein, wenn man da sagt, da ist jemand, der kriegt 20% mehr oder weniger geschenkt und geht übermorgen und sagt, jo, ich bin weg, ich schaffe jetzt mal einen Cocktail in Acapulco. So, das wäre schwierig. So, das heißt, ne, es gibt sozusagen Hürden, das finde ich auch in Ordnung, das kenne ich aus dem Venture-Bereich auch. Das ist in Ordnung. sagen wir mal so, bei mir ist eben die Thematik, und das haben wir damals auch viel besprochen mit Tembo, dass ich eben eigentlich auch als Investor auftrete. Das heißt, wenn wir was haben, würde ich eben selber nochmal was auf den Tisch legen und würde mir selber nochmal weitere Anteile kaufen können. Das ist eben super. Das kann der normale Searcher nicht, A, weil er wahrscheinlich nicht so viel Geld hat, und B, weil das vielleicht gar nicht gerne gesehen wird. Aber das ist mit Tembo besprochen, das finden die super und sagen, ja klar, da geht jemand richtig ins Risiko und sagt, der legt nochmal wirklich was on top. Und dann, klar, geht es auch natürlich um Bankfinanzierung, um irgendwie Vendor-Loan. Das heißt, der vielleicht alte Mitgesellschafter bleibt auch nochmal ein paar Jahre, hat nochmal einen Earnout, legt selber nochmal Geld mit ein. So, das ist, wird rückbeteiligt. Da gibt es ja die verschiedensten Konstruktionen, um eben auch, das finde ich auch gut, Hand in Hand die nächsten Jahre nochmal zu gehen. Halte ich auch aus meiner eigenen Historie für wahnsinnig sinnvoll, zusammen mit dem Altgesellschafter und Geschäftsführer nochmal die nächsten Jahre zusammen zu arbeiten. Dieser Clear-Cut und zu sagen, alle raus und sozusagen hier kommt das neue Management rein, halte ich für falsch.
Große Gefahr.
Genau. Und das ist so, weil du gefragt hast, das ist so grob die Struktur. Und Bene und auch Christian, der viele Jahre bei PwC war und auch bei anderen M&A-Beratern, sage ich mal, oder Beratungen, der hat das, die sind total fit. Das heißt, dieser Backbone, dieser Financial Backbone, das ist Tembo für mich, wo ich sage, die kriegen 10%. Unter anderem dafür, dass sie diesen ganzen Deal strukturieren. Und das war für mich ein Thema zu sagen, ich bin ein guter Unternehmer, ich bin so ein Peoples-Typ, ich habe immer gute Leute auch eingestellt, die wirklich mit mir wirklich, ich sage immer so ein bisschen so wie Napoleon an der Front gekämpft haben, wirklich, und mich, ja, die einfach so die Extrameile gegangen sind, die wirklich gesagt haben, so der Philipp ist ein super Typ, und für den gehe ich hier die Extrameile, und das mache ich gerne auch noch. Und deswegen bin ich so ein Peoples-Typ und bin, glaube ich, wirklich ein guter Manager. Klar, ich weiß auch, was ich nicht kann. Und gerade dieses Finanzielle, dieses Setup von dieser Company, die Gespräche mit den Banken und so, das macht Tembo. Und das finde ich total sinnvoll, dass die das machen und sagen, so nach dem Motto, Philipp, we watch your back, mach dir keine Sorgen, wir setzen hier eine super, super Struktur auf für dich. Ja. Und das war auch der Grund zu sagen, das mache ich. Und ich sah mich hier nicht selber sitzen und das selber machen, weil einfach auch wieder Geschwindigkeit, Zeit. Denn man muss sagen, das habe ich oft gehört bei den Search Funds, gerade auch bei den Brokern, also diejenigen, die Deals an die Search Funds bringen, die sind oft enttäuscht, weil der Search Fund zu viel Zeit braucht. Der sagt, oh, ich muss jetzt mal die Bank anrufen und ui, ich muss jetzt mal überlegen, wer nochmal investieren kann. Und ach ja, in, weiß ich nicht, Wuppertal, Karlsruhe, da muss ich dann auch erstmal hinziehen. Also die Geschwindigkeit ist einfach die falsche. Und deswegen finde ich es mit Tembo super, einfach zu sagen, so, wir haben diesen Speed und sagen, wir sind gebackt, wir haben Investoren und wir können Gas geben. Und einfach diese Professionalität finde ich super. Und genau, und deswegen, das ist so die Struktur, und dafür habe ich mich einfach ganz klar entschieden und bereue es keine Sekunde.
Das wundert mich nicht, dass der Bewerberzulauf auf eurer Seite eben dann doch so hoch ist für dieses Konstrukt, was ja ein absolut gutes Fundament ist und eigentlich sozusagen für viele Searcher und meinetwegen auch für die ein bisschen weniger Eigenkapital und weniger Erfahrung sozusagen mitbringen, natürlich einfach eine super Grundlage. Genau. Wie würdest du sagen, wenn du jetzt, du guckst sozusagen, du kommst aus dem Speed der Startup-Branche, ja, du hast dich jetzt auch nochmal sozusagen für ein Vehikel mit Tembo entschieden, die auch nochmal richtig Speed auf die Straße bringen. Und jetzt kommst du sozusagen mit den Unternehmern, die seit 40 Jahren irgendwie ein Unternehmen aufgebaut haben, da triffst du auf wahrscheinlich eine andere Geschwindigkeit.
Mit Sicherheit, genau, sagen wir so, wir sind ja noch, ich bin ja gerade erst gestartet, wir sind sehr am Anfang, so tief bin ich hier und da noch gar nicht drin. Ich glaube, du musst unterscheiden, ich unterscheide immer so ein bisschen bei uns im Büro oder bei Tembo immer zwischen wirklich low-hanging fruits und high-hanging fruits. So, und low-hanging fruits ist natürlich ein Unternehmen, was bereits weiß, dass es verkaufen möchte. Das heißt, der Unternehmer sagt, ich suche einen Nachfolger. Ich bin zu einem M&A-Berater gegangen, der mir dabei hilft, das zu strukturieren. Es gibt einen Teaser und ich bin bereit, sozusagen zu verkaufen. Klar, nachher geht es auch um Details und wer ist eigentlich der Philipp von Bülow und wer ist eigentlich Tembo und wie ist da die Struktur. Klar, das dauert dann nochmal wahrscheinlich, wenn man sich da nicht sofort einig wird. Aber das ist sozusagen lower hanging fruit, wo man sagt, da gibt es jemanden, der ist bereit. Highest Hanging Fruit ist eben wirklich als Beispiel, du rufst einen Unternehmer an und findest die Firma toll und hast den irgendwie recherchiert und sagst, Mensch, hier sitzt jemand in Hamburg, das finde ich toll, sowas würde ich gerne machen. Rufst den an und sagst, Mensch, wie sieht's denn aus, möchten Sie verkaufen? Mhm. Ein bisschen natürlich vorsichtig auch formuliert, denn ne, das ist natürlich auch ein sozusagen Lebenswerk. Hat jemand das 40 Jahre aufgebaut und du rufst da an und sagst, hier, willst du die Firma verkaufen, so ungefähr. Also man muss sehr vorsichtig sein, was ich auch total verstehe. Ja, ja. Und aber das ist natürlich high-hanging fruit. Also wirklich die Chance, dass jemand sagt, ah ja, Herr von Bülow, Sie schickt der Himmel, ich suche gerade jemanden, ist natürlich unter uns, da hatte ich ein, zwei Gespräche schon, die wirklich in die Richtung gegangen sind, irre Glück gehabt. Also ich habe gesagt, das wäre wirklich der Sechser im Lotto. Ich habe Glück. Glück gehört immer dazu, denn ich hatte auch einige Gespräche, wo das weit weg war, wo die Nachfolge bereits organisiert war, die Kinder sollten das übernehmen oder es gab irgendwie einen zweiten Geschäftsführer, der jünger war, der jetzt irgendwie in die Fußstapfen tritt oder. Also da muss man sagen, so, das gibt es natürlich auch, aber ich glaube eben, mein Netzwerk und diese jahrelange Pflege auch von einem Netzwerk, wo ich drin bin, da habe ich wirklich auch Inbounds bekommen, also wirklich auch Firmen, die sich bei mir gemeldet haben oder Bekannte, die gesagt haben, Mensch, Phil, ich habe gesehen, was du machst, hast du Interesse, mit uns mal zu sprechen? Also wirklich auch spannend, da sehe ich wieder tolles Netzwerk und plus eben das wirklich sehr gut gepflegte Netzwerk von Tembo, also wirklich viele Berater, die in der Datenbank sind, die ich einfach angeschrieben habe mit einer kurzen E-Mail, habe gesagt, hier, ich bin der neue Searcher hier bei Tembo und wollen wir mal reden und habe wirklich viele Gespräche geführt und viel wirklich mir schicken lassen bereits und das war einfach toll und ich glaube, wenn du da so ein bisschen als in Anführungsstrichen No-Name anrufst und sagst, moin moin, ja. Ich sitze hier in meinem kleinen Homeoffice und sie kennen mich nicht, ich habe kein Geld, aber ich will eine Firma kaufen. Das ist einfach ein anderes Setup und ich ziehe wirklich meinen Hut davor. Ich habe einige self-funded Searcher auch auf meinem Weg kennengelernt. Wirklich tough. Zu sitzen und zu sagen, ich finanziere mich jetzt 24 Monate selber mit Geld, was ich eigentlich nicht habe und frage nochmal jemanden, ob der mir Geld leihen kann und habe eine Familie zu Hause und so. Also wirklich, wirklich tough. Und ich sozusagen in meinem Driver-Seat hier irgendwie auf Überholspur mit Vollgas und mit Profis unterstützt, ist wirklich eine andere Journey. Und so, also deswegen das mal so grob irgendwie dazu.
Philipp, ich würde mit dir in eine neue Kategorie gehen. Und zwar wollen wir so eine kleine Schnellfragerunde machen. Die haben wir mal vorbereitet. Und deine Herausforderung wird es sein, das zu versuchen, in einem Satz zu beantworten, meine Frage.
Ich versuche es.
ich starte mal mit der ersten Frage. Deal oder No Deal? Also, du hast ein Unternehmen, 300 Millionen EBIT, solide Marge, aber der Gründer kommt täglich noch rein und schaut kurz vorbei. Würdest du kaufen? Das ist wirklich nur ein Satz.
Nee, würde ich nicht machen. Ich glaube, das kenne ich auch aus anderen Unternehmen oder Konstrukten. Da sehe ich viele rote Lichter gerade angehen. Das wäre schwierig.
Was ist ja das Hauptrote Licht?
Also ich glaube jetzt mal hinten angefangen sozusagen beim Unternehmer, der nicht loslässt und die eigentlich immer noch reinredet und so, das ist schwierig. Man muss dann auch loslassen und sagen, ich mache die Übergabe, aber dann bist du es alleine.
Ja. Welches Unternehmen hättest du rückblickend am liebsten gekauft, das aber nie auf deinem Radar war? Das ist jetzt so ein bisschen eine hypothetische Frage, weil du natürlich irgendwie beginnst in diesem Kaufprozess, aber was wäre so dein Lieblingsunternehmen, was du gern kaufen würdest?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, was ich spannend finde generell, sind Unternehmen, die irgendwie was Gutes machen. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie im Bereich sein möchte, nur um Geld zu verdienen. Darum geht's mir gar nicht. Und ich fand immer als Beispiel bei LawPilots, haben wir was Gutes gemacht. Da haben wir eben Schulungen angeboten, der Mitarbeiter hatte eine gute Zeit, hat das wiederum seinem Vorgesetzten erzählt und es war einfach eine gute Stimmung in der Firma. Und ich sehe Unternehmen einfach wahnsinnig positiv, die ein Produkt anbieten, was irgendwie vielleicht gute Laune macht oder was einfach irgendwie ja das Leben irgendwie ein bisschen fröhlicher gestaltet und einem besser durchs Leben kommen lässt. So, deswegen, ich glaube, solche Firmen finde ich total spannend. Also es geht nicht darum, morgen irgendwie damit sehr viel Geld zu verdienen. Das macht mich nicht glücklicher.
Ein Satz, den du jedem Searcher mitgeben würdest, der gerade anfängt.
Niemals aufgeben. Also wirklich Zähne zusammenbeißen und sagen wirklich jeden Tag einfach wirklich Vollgas geben und vor allem auch, glaube ich, alles nutzen. Aktuell ist OMR in Hamburg, gibt es viele Side-Events, da gehe ich gerne hin. Also wirklich, ich glaube eben dieses Golden Nugget, wie man so sagt, nach dem man sucht, auch da so ein bisschen so Transfer, das findet man wahrscheinlich dann, wenn man nicht damit rechnet. Also das ist, glaube ich, interessant. Man sollte sich nicht auf Kanäle versteifen, sondern sollte, glaube ich, auch auf Events gehen und Leute mit Leuten sprechen, die man vielleicht gar nicht vorher auf dem Schirm hatte. Also alles nutzen.
Unternehmen, Nachfolger, Kapital oder Wissen, was fehlt im Moment eigentlich am meisten im Markt?
Wirklich bezogen auf Search Fund?
Ich würde sagen, generell auf das Thema Unternehmensnachfolge. Ein bisschen globaler geguckt.
Ich glaube auch, also wie gesagt, so tief bin ich noch gar nicht drin. Vielleicht können wir echt nochmal irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal sprechen.
Gerne.
Sozusagen als Reloaded 2.0. Aber ich glaube so ein bisschen, glaube ich auch Mut und auch so ein bisschen loslassen. Also das, was ich eben so ein bisschen auch mitbekommen habe, auch schon früher in meiner Vergangenheit oder auch eben auch im engeren, vielleicht auch Freundeskreis, ist auch so das Thema, dass eben der Unternehmer auch loslässt. Ich kenne Geschichten, wo der Unternehmer so hart gearbeitet hat mit 60, 65 und gesagt hat, ja, er will seiner Familie was hinterlassen und so. Und der kippte dann tot um. Von einem auf den anderen Tag. Mhm. Und der hat das Leben nicht genossen. Das sage ich echt so ein bisschen mit so flauem Magen, weil ich denke, das kann es nicht sein. Ich glaube, man muss das Leben genießen. Die Zeit ist zu kurz. Und wirklich zu sagen, vielleicht auch mit 52 vielleicht auch. Vielleicht auch mit 54 zu sagen, Mensch, ich verkaufe die Firma, kaufe mir irgendwie eine tolle kleine Immobilie auf Mallorca, guck da aufs Wasser und mach ein bisschen, genieße das Leben so ein bisschen auch mit der Familie. Und dieses Jahr jetzt zu haben, diese anderthalb Jahre fast mit der Familie, Leute wirklich klopfen mir auf die Schulter und sagen, gut gemacht, Glück gehabt, tolles Timing und super, dass das so geklappt hat. Und wie gesagt, Glück gehört auch dazu. Und deswegen kann ich nur jedem, glaube ich, dazu raten, loslassen und mit Leuten eigentlich wie mir oder auch anderen Searchern, Nachfolgern zu sprechen und zu sagen, lass uns mal reden. Also warum so festhalten, sondern sagen, nee, und auch gar nicht diese letzte, ich sage jetzt mal, Millionen rauszupressen, sondern zu sagen, nein, das ist, ich lasse jetzt los und helfe vielleicht noch die nächsten paar Jahre dabei, aber lasse langsam los. Ich glaube, Mut ist wahrscheinlich das, was so ein bisschen fehlt. Und Zuversicht zu sagen, da ist jemand, der macht das vielleicht sogar besser, als ich es gemacht habe. Denn wie gesagt, da kenne ich viel, wo nicht losgelassen wird bei Unternehmen, die da als eigentlich Diamant stehen, wo man denkt, Mann, da müsste es doch mal jemanden geben, der das irgendwie weiterbringt. Warum ist noch jemand da mit über 70 und macht das weiter? Und da muss man loslassen.
Philipp, vielen Dank für diese Reise, die wir quasi jetzt in der letzten Stunde quasi mit dir gemacht haben. So ein bisschen aus dem vorherigen Startup-Leben geprägt, glaube ich, mit viel Erfahrung, die du da gesammelt hast und wirklich auf allen Ebenen agieren durftest. Was mich sehr inspiriert, ist eben dieses Loslassen dann auch in dem Fall, das du ja selber nach dem Exit für dich gemacht hast, dieses Jahr lang zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein großes Privileg, was du dir da erarbeitet hast. Das wird nicht jedem zuteil, aber beeindruckend, wie du das genutzt hast. Wo findet man dich und wer sollte im besten Fall auf dich zukommen?
Man findet mich in Hamburg, man findet mich natürlich über LinkedIn, man findet mich über die Webseite von Tembo, also gerne melden. Und genau, für mich ist natürlich aktuell in der Zeit super spannend, wirklich mit Unternehmen zu sprechen, mit Unternehmern. Also das heißt, wer Leads hat, wer Ideen hat, gerne melden. Also jeder Tipp ist hilfreich. Und deswegen, ich strecke die Fühler aus und deswegen also gerne wirklich völlig unkompliziert melden. Gerne auch einfach einen Termin im Kalender buchen. Da gibt's eine App, die erleichtert das Leben. Dieses immer auch da, Geschwindigkeit hin und her, wann hast du Zeit? So. Deswegen also gerne einfach einen Termin buchen, kann man sogar bei mir direkt über LinkedIn machen. Fällt mir gerade ein. Also von daher, das ginge auch. Und einfach wirklich mit mir mal sprechen und auch vielleicht auch da, bei mir haben sich selbst Searcher auch gemeldet, die gesagt haben, Mensch, erzähl mal. Das habe ich, glaube ich, viel hier in dem Podcast erzählt, aber auch gerne direkt, glaube ich, bei Tembo mal melden, auch da mal sozusagen vorsprechen und auch mit den Jungs mal sprechen. Und sich das erklären lassen.
Philipp, vielen Dank.
Danke, Tim. Hat Spaß gemacht. Danke dir.